Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Zelzal. An einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 18. November 2022, gleich dem 27. Aban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Rechte der iranischen Nation durch US-Sanktionen gegen IRIB und Press TV verletzt. IAEA-Gouverneursrat verabschiedet Resolution gegen Iran. USA setzen Oman unter Druck, seinen Luftraum für israelische Flugzeuge zu öffnen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Rechte der iranischen Nation durch US-Sanktionen gegen IRIB und Press TV verletzt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani hat die jüngste Entscheidung Washingtons, Sanktionen gegen den Rundfunk der Islamischen Republik Iran, IRIB, und gegen Press TV einzuführen, als Verletzung der Rechte der iranischen Nation verurteilt. Am Freitag teilte Kanani auf Twitter mit, dass die Sanktionen zu einer Zeit verhängt wurden, in der anti-iranische terroristische Medien durch ihre Propagandakampagne Chaos in Iran schüren. Terrornetzwerken und Medien zu erlauben, Unheil gegen die iranische Nation zu stiften und IRIB und Press TV zu sanktionieren, um zu verhindern, dass Irans Ansichten in die Welt getragen werden, ist die Fortsetzung der eklatanten Verletzung der Rechte der iranischen Nation durch die amerikanische Regierung, schrieb Kanani in einem Beitrag auf Persisch. Amerikas Verbrechen gegen unabhängige Nationen und Regierungen nehmen kein Ende, fügte er hinzu. Die Sanktionen gegen iranische Medien, die als Versuche analysiert wurden, die Meinungsfreiheit und alternative Ansichten mundtot zu machen, kamen inmitten der Berichterstattung von Press TV über die jüngsten gewalttätigen Unruhen und seine Konfrontation mit gefälschten Narrativen, die von westlichen Medien gefördert wurden. IAEA-Gouverneursrat verabschiedet Resolution gegen Iran. Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat in seiner letzten Sitzung einen von den USA und der Europäischen Troika gegen die Islamische Republik Iran eingebrachten Resolutionsvorschlag angenommen. In dem Gremium stimmten nach Angaben von Diplomaten 26 Länder für den Text. Russland und China lehnten die Resolution ab, 5 Länder enthielten sich der Stimme. In dieser Resolution fordert der aus 35 Nationen bestehende Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieagentur Iran dringend auf, der Untersuchung der Agenturinspektorin an 3 nicht deklarierten Standorten wegen angeblichen Uranspuren zuzustimmen, sagten Diplomaten. In der von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland ausgearbeiteten Resolution heißt es, es ist wesentlich und dringend, dass Iran den Ursprung der Uranpartikel erklärt und der Internationalen Atomenergiebehörde alle erforderlichen Antworten gibt. Das ist bereits die dritte Anti-Iran-Resolution seit der Unterzeichnung des Atomabkommens im Juli 2015. Teheran betont stets, Nukleartechnologie nur für friedliche Zwecke zu nutzen und bezieht sich dabei auf 15 Berichte der Internationalen Atomenergieagentur, in denen die friedliche Natur der iranischen Atomaktivitäten bestätigt wurde. Nawzat Kanani, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte Stunden vor der Verabschiedung der Resolution, dass das Ziel der USA und der europäischen Troika darin bestehe, die jüngsten Zustände in Iran zu missbrauchen, mit dem Zweck, politischen Druck auf die Islamische Republik auszuüben. USA setzen Oman unter Druck, seinen Luftraum für israelische Flugzeuge zu öffnen. Die Vereinigten Staaten drängen die omanische Regierung, dem Beispiel Saudi-Arabiens zu folgen und israelischen Flugzeugen die Nutzung ihres Luftraums zu erlauben, um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Oman und Israel zu erreichen, was Muscat bisher abgelehnt hat. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, und Außenminister Tony Blinken trafen sich letzte Woche mit dem omanischen Außenminister Sayed Badr al-Busaidi, um Berichten zufolge die Öffnung des omanischen Luftraums für israelische Flugzeuge zu besprechen, berichtete die amerikanische Nachrichtenwebseite Axios am Mittwoch. Anfang Juli erteilte Saudi-Arabien israelischen Fluggesellschaften die Erlaubnis, seinen Luftraum für Flüge nach Osten in Richtung Indien und China zu nutzen. Axios sagte jedoch, dass Oman, wenn er dem saudischen Vorbild nicht folgt, die Flugrouten für israelische Fluggesellschaften ziemlich behindern könnte. Daher wird der saudische Schritt weitgehend bedeutungslos. Das Medienunternehmen berichtete, dass Netanyahu, der damalige israelische Premierminister, 2018 den Oman besuchte und vom damaligen Sultan Qaboos die Zusage erhielt, israelischen Fluggesellschaften die Nutzung des omanischen Luftraums zu gestatten. Dennoch hat der derzeitige omanische Sultan, Haitham bin Tariq, nach dessen Tod die Entscheidung rückgängig gemacht. Laut Quellen sagten US-amerikanische und israelische Amtsträger, dass die beiden Regierungen seit Juli versucht, die Omanis davon zu überzeugen, den Luftraum für israelische Flugzeuge zu öffnen, aber bisher wurde kein Durchbruch erzielt. Al-Busaidi sagte in einem Interview im Juli, dass sein Land nicht die dritte Nation am Persischen Golf sein werde, die die Beziehungen zu Israel normalisiert, sondern bekräftigte die Unterstützung seines Landes für das, was er das Erreichen eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Friedens auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung nannte. Artefakte aus dem Jemen gestohlen und auf Auktionen im Westen verkauft. Mehr als 4.265 Artefakte wurden geplündert, aus dem Jemen geschmuggelt und auf Auktionen in 6 Ländern verkauft, wie ein neuer Bericht enthüllt. Am Donnerstag veröffentlichte das Al-Hudhud-Zentrum für archäologische Forschung einen Bericht, der den Diebstahl jemenitischer Antiquitäten und ihren Verkauf auf internationalen Auktionen dokumentiert. Dem Bericht zufolge wurden die Artefakte in Amerika bei 5 Auktionen, in Großbritannien bei 4 Auktionen, in Frankreich bei 3 Auktionen, in 2 Auktionen im israelischen Apartheid-Regime und in einer Auktion in Deutschland und den Niederlanden verkauft. Die Zahl der verkauften und ausgestellten Gegenstände belief sich in den USA auf 2167 Artefakte, während 501 Artefakte an das israelische Regime geschmuggelt und dort verkauft wurden. Das Zentrum bestätigte in seinem Bericht, dass ersten Statistiken zufolge mittlerweile 1384 Artefakte auf 7 internationale Museen verteilt sind. Schätzungen zufolge wurden 1 Million Kulturgüter im Wert von mehreren Millionen Dollar außer Landes geschmuggelt, darunter Statuen, Münzen, Manuskripte und Inschriften. Der saudische Krieg gegen den Jemen hat Hunderttausende Jemeniten das Leben gekostet und Millionen vertrieben. Der Krieg hat auch die Infrastruktur des Jemen zerstört und Hungersnöte und Infektionskrankheiten im Land am Persischen Golf verbreitet. Jamal ist erneut gestorben. USA gewähren MBS-Immunität wegen Tötung von Khashoggi. Das US-Außenministerium hat dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Immunität gegen eine Klage wegen Mordes an Jamal Khashoggi gewährt, obwohl Joe Biden zuvor versprochen hatte, den de facto Herrscher für das Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. In einer Erklärung vom Donnerstag gab das US-Außenministerium bekannt, dass es die Immunität anerkennt und gewährt, unter Berufung auf seine verfassungsmäßige Autorität sowie auf das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht, sagte das Ministerium. Premierminister Bin Salman ist als amtierender Regierungschef während seiner Amtszeit von der Zuständigkeit des Bezirksgerichts der Vereinigten Staaten in dieser Klage immun. Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi und Democracy for Arab World Now, DAWN, hatten vor dem Bundesbezirksgericht von Washington D.C. Klage wegen des abscheulichen Mordes eingereicht. Darin wird behauptet, Khashoggi, ein in den USA ansässiger Kolumnist der Washington Post, sei auf Befehl von Bin Salman gefoltert, ermordet und zerstückelt worden. Die CIA hat zuvor bestätigt, dass der saudische Kronprinz tatsächlich persönlich hinter dem Mord steckt. Als Reaktion auf die neue Entwicklung ging Cengiz zu Twitter und schrieb, Jamal ist heute wieder gestorben, während sie Hashtag Injustice verwendete. Wir dachten, dass die Hashtag USA vielleicht ein Licht auf die Gerechtigkeit werfen würde, aber auch hier stand das Geld an erster Stelle, schrieb sie. In der Zwischenzeit kritisierte auch die Exekutivdirektorin von DAWN, Sarah Leah Whitson, die Entscheidung der beiden Regierung als Kapitulation vor saudischen Drucktaktiken. Es ist mehr als ironisch, dass Präsident Biden im Alleingang versichert hat, dass MBS der Rechenschaftspflicht entgehen kann, obwohl es Präsident Biden war, der dem amerikanischen Volk versprach, er würde alles tun, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht einmal die Trump-Administration hat dies getan, schrieb sie in einem separaten Beitrag auf ihrem Twitter-Account. Rückkehr ins Ausland, Syriens Außenminister in Indien, um bilaterale Beziehungen zu stärken. In einem weiteren Schritt zur Wiederbelebung der Beziehungen Syriens zu anderen Ländern ist der Außenminister des arabischen Landes Faisal Miqdad in Neu-Delhi eingetroffen, um Gespräche mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar zu führen, um die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken. Am Donnerstag angekommen, wird Miqdad 3 volle Tage in Neu-Delhi sein und am Montagmorgen zurückfliegen. Herzlicher Willkommensgruß an den syrischen Außenminister Faisal Miqdad zu seinem ersten Besuch in Indien. Ich freue mich auf einen produktiven Besuch, twitterte der Sprecher des indischen Außenministeriums Arindam Bagchi zusammen mit einem Bild von Miqdad, der in Indien ankommt. Während seines Aufenthalts wird Miqdad voraussichtlich am Freitag Vizepräsident Jagdeep Dhankar treffen und Gespräche mit Jaishankar führen. In einem Artikel, den er am Donnerstag in der Hindustan Times schrieb, begrüßte Miqdad die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er sagte, seit dem Besuch des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in Indien im Jahr 2008 gebe es eine gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Damaskus und Neu-Delhi, und die Beziehungen auf mehreren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ebenen seien gestärkt worden. Miqdad wird durch die Indiens Unterstützung für Syrien seit Beginn seines vom Ausland unterstützten Konflikts im Jahr 2011 durch die Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität Syriens und der Ablehnung ausländischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Es bestehe auch kein Zweifel daran, dass der Handels- und Wirtschaftsaustausch durch den vom Ausland unterstützten Terrorismus in Syrien und die Verhängung einseitiger US-Sanktionen gegen seine Bevölkerung beeinträchtigt worden sei, fügte er hinzu. Die starken Beziehungen zwischen Syrien und Indien haben sich jedoch über die Zeit bewährt und werden erneut beweisen, dass der Wille der Menschen alle Grenzen sprengen kann, sagte Miqdad. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandarabas 25 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Huro Spand mit dem Titel Maro Divane Kardi. Das heißt, du hast mich in Liebe entbrannt.
رفتم از قلب تو انگار فکرتم هر شب و هر جا میره این دل وسط هر بار تو مرا دیوانه کردی کاشکی نداشتم تو را از اولشم نبودی تو کاشکی که پیدات نمیشد بعد دلم رو شکوندی تو نموندی تو رفتم از قلب تو انگار فکرتم هر شب و هر جا میره این دل وسط هر بار تو مرا دیوانه کردی اون همه خاطره رو میبرم غرق کنم به چه درد میخوره دریا با کی خلوت کنم کاشی نداشتم تو رو از اولشم نبودی تو کاشکی که پیدات نمیشد بعد دلم رو شکوندی تو نموندی تو کاشکی نداشتم تو رو از اولشم نبودی تو کاشکی که پیدات نمیشد بعد دلم رو شکوندی تو نموندی تو رفتم از قلب تو انگار فکرتم هر شب و هر جا میره این دل وسط هر بار تو مرا دیوانه کردی
مسعود جهانی مهدی دارابی هوروش بند
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Schöne Grüße an Sie, liebe Hörerfreunde. Wie vorige Woche versprochen, werden wir uns heute die heilige Stadt Meshed ansehen. Begleiten Sie uns. Die Metropole Meshed ist mit ihren 288 Quadratkilometer Zentrum der Provinz Khorasan-Rezavi. Sie befindet sich im Nordosten Irans zwischen dem Gebirge Binalud und Hezar Masjid. Die Stadt liegt im Durchschnitt 1050 Meter über dem Meeresspiegel und 966 Kilometer von Teheran entfernt. Mit rund 3 Millionen Einwohnern hat sie die zweitgrößte Bevölkerungszahl Irans nach Teheran. Sowohl historisch als auch von den Touristenattraktionen zählt Meshed zu den interessantesten Städten Irans. Alljährlich reisen zahlreiche Touristen in die Stadt. Das Mausoleum von Ali ibn Musa Reza, heilige Nachfahre des Propheten Salawatullah alai und achter Imam der Schiiten, ist das wertvollste historische Denkmal der Stadt Meshed. Im Laufe der Geschichte haben größte Meister jederzeit ihre Kunst am Mausoleum freien Lauf gelassen. Wir werden uns diese heilige Stätte heute aus der Nähe besichtigen. Scheinbar hat es im 2. Jahrhundert im Mondkalender im Dorf Sanobord in Uran einen grünen Garten gegeben, in dem herrschaftliche Gebäude und Säle Politiker und Regierungsleute jener Zeiten in Empfang nahmen. Im Jahr 203 im Mondkalender und nachdem Imam Reza vom Abbasiden Kalifen Ma'mun in Uran den Märtyrertod fand, wurde er, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, bei einer großen Zeremonie in dem Garten beigesetzt. Später dann wurde dieser Ort dann zu einem heiligen Wallfahrtsort für Muslime und besonders Schiiten. Das Mausoleum gehört zu den wichtigsten Städten der Muslime in Iran und eines der schönsten und größten Städten in der islamischen Welt. Dieser Komplex umfasst rund 25 wichtige Gebäude, die im Laufe von hunderten Jahren gebaut wurden. Jedes Gebäude repräsentiert die Größe und Anmut der Architektur seiner Zeit. Neben dem heiligen Mausoleum wurden große Persönlichkeiten der islamischen Welt wie Scheich Bahai, Scheich Tabarsi und Scheich Hor Ameli beigesetzt. Wie das Mausoleum von Imam Reza im 3. Jahrhundert im Mondkalender aussah, wissen wir heute nicht. Es ist nur bekannt, dass schon von Anfang an im Laufe des 3. und 4. Jahrhundert ein starker Wall den Komplex umgeben hat und ein Pilgerort für die Muslime war. Im 6. Jahrhundert wurde ein neues Gebäude dem Komplex hinzugefügt. In historischen Texten wird jedoch nicht darauf hingewiesen. Nach dem Angriff der Orusen, ein Volk aus Zentralasien, 548 im Mondkalender auf Meschet, hat dieses Gebäude keine allzu großen Schäden erlitten. Das Mausoleum von Imam Reza alaihi salam war der einzige Schutzort wehrloser Menschen. Die goldenen Kacheln des Mausoleums wurden von den Chorasimiden Anfang des 7. Jahrhunderts im Mondkalender angebracht. Sie zeigen, dass der Komplex damals renoviert und neu verziert wurde. Zum Glück hat der Komplex im Gegensatz zu anderen Landesteilen beim Mongolenangriff keine allzu großen Schäden hinnehmen müssen. Mitte des 8. Jahrhunderts im Mondkalender wurden die Mauern des Mausoleumsgebäude mit schönen Kacheln verziert. Über dem Grabmal von Imam Reza alaihi salam wurde ein silberbeschlagener Schrein errichtet. Das Dach des Mausoleums wurde ebenfalls mit silberbeschlagenen Elementen geschmückt. Die Temuriden-Dynastie galt schillernde Epoche, was das Mausoleum betrifft. Zu jener Zeit wurde auf Befehl der Ehefrau von Shahrukh den Temuriden die Guhashad-Moschee, eine der schönsten und bekanntesten Moscheen der islamischen Welt, von iranischen Künstlern und Architekten im südlichen Flügel gebaut. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Guhashad-Moschee von ihrer Form und Architektur her in der islamischen Welt einzigartig ist. Die Schrifttafeln am Eingang der Moschee sind nirgendwo sonst in der islamischen Welt zu sehen. Diese Moschee zählt mit ihren hohen Iwane und schön geformten Torbögen sowie feinen Kachelarbeiten zu den schönsten Moscheen in Iran. Die Moschee wurde von dem Architekten Ghawamuddin Shirazi gebaut. Die Parizon-Schule, Dodar-Schule und die Balausar-Schule wurden in dieser Zeit dem Komplex hinzugefügt. Während der Herrschaft von Nader Shah Afshar wurde der Iwan des Temuri-Hofes mit Gold bedeckt. Die Malereien an den Wänden wurden ebenfalls nochmal erneuert.
Bei den Safawiden geriet das heilige Mausoleum von Imam Reza in den Mittelpunkt des Interesses safawidischer Herrscher. Jeder hat seinen Beitrag zur Entwicklung, Renovierung und Verzierung des Komplexes unternommen. Der juwelenbestückte Eingang, die Kuppel und die Kuppelsockel sind Zierelemente aus dieser Zeit. Auf dem Grabmal befindet sich eine goldbeschlagene Truhe, die auf Befehl von Shah Abbas gebaut wurde. Eine Schrifttafel mit Kalligraphien des namhaften Künstlers jener Zeiten, Alireza Abbasi, wurde ebenfalls angebracht. Der Atir-Hof wurde in dieser Zeit ausgebaut. Im Norden des Hofes wurde ein großer Iwan direkt gegenüber dem Haupt-Iwan angelegt, der heute als Abbasi-Iwan bekannt ist. Die Afschariden haben ein Wasserverteilungsgebäude auf dem Komplex gebaut. Hinter dem Abbasi-Iwan wurde ein Minarett hochgezogen. Das Minarett neben dem gegenüberliegenden Iwan wurde ebenfalls mit Gold verziert. Die Katscharen haben das Mausoleum von Imam Reza sehr gepflegt. Das Gebäude des Freiheitshofes stammt aus dieser Zeit. Der westliche Iwan auf dem Freiheitshof wurde ebenfalls mit Gold verziert. Er wurde als Nosseri-Iwan bekannt. In dieser Zeit wurden im Freiheitshof Kachelarbeiten und sonstige Verzierungen vorgenommen. Daneben wurden auch gleichzeitig die Säulengänge des Tohid Khane, Darul Hefaz und Darul Sayare mit Spiegeln geschmückt. Zur Zeit des zweiten Pahlavi-Königs wurden ebenfalls Renovierungen im Mausoleum vorgenommen. Ein Großteil des Ausbaus am Mausoleum fand nach dem glorreichen Sieg der Islamischen Revolution vor. Die wichtigsten Änderungen betreffen die hinzugefügten Höfe zum Haupthof des Mausoleums, Inbetriebnahme und Ausbau der modernsten Bibliothek Irans, Inbetriebnahme eines Museums und sonstige Möglichkeiten für die Pilger. Heute verfügt der Komplex über 70.000 Quadratmeter überdachte Fläche und 200.000 Quadratmeter freies Gelände. 60.500 Quadratmeter der überdachten und 186.000 freien Flächen wurden nach der Revolution errichtet. Der Komplex von Imam Reza zählt zu den schönsten Architekturbauwerken in der islamischen Welt. Hier kommen alle unabhängigen und architekturabhängigen Kunstzweige wie Kachelarbeiten, Stuckarbeiten, Spiegelarbeiten, Einlegearbeiten, Kalligraphie, verschiedene Kunstrichtungen in Holzarbeiten und Steinkünsten zum Vorschein. Das Wasserhaus, das Trompetenhaus und die Minarette zählen zu den wichtigsten Teilen des Komplexes. Das Wasserhaus ist für die Pilger ein Symbol der Ruhe und Spiritualität. Es befindet sich auf dem Enghelab-Hof. Das Wasserhaus wurde unter Nader Shah Afshar etwa 1144 bis 1145 im Mondkalender aus Marmor gebaut. Das kuppelförmige Dach wurde von dem Meister Ismail Talakar gebaut und mit einer achteckigen Fläche bedeckt. Dieses Gebäude wurde 1347 im Mondkalender renoviert. Das Minarett bedeutet im Persischen Ort des Lichtes. In der Architektur ist es ein hohes Gebäude, das über dem Hauptiwan der Moscheen, Wallfahrtsorten und Religionsschulen gebaut wurden und von dem aus der Gebetsaufruf Azan erklang oder von dem aus Licht auf die Umgebung gestrahlt wurde. Dieses Gebäude galt für die Reisenden als Wegweiser. Insgesamt befinden sich 12 Minaretten auf dem Mausoleumsgelände von Imam Reza. Im Mausoleum sind 2 Minaretten mit Gemäuel verziert. Einer befindet sich in der Nähe der Kuppel, das andere gegenüber am oberen Teil des Abbasiwans auf dem Enrelop-Hof. Das Minarett neben der Kuppel wurde zeitgleich mit der Kuppel gebaut. Das zweite Minarett stammt jedoch aus der Zeit von Nader Schah. Interessanterweise glaubt man, die Kuppel zwischen beiden Minaretten zu sehen, wenn man sich vom Süden dem Komplex nähert, obwohl eine relativ große Distanz zwischen ihnen liegt. Das Mausoleum verfügt über einige Iwane. Sie repräsentieren die iranisch-islamische Architektur. Der östliche Iwan oder der Iwan des Trompetenhauses besteht selbst aus 2 getrennten Iwans. Ganz oben am Ende des 26 Meter hohen Gebäudes befindet sich das Trompetenhaus. Das Erklingen des Nagore zeigt, dass die Gebetszeit bald vorübergeht. Im Laufe des Jahres werden mal täglich 10 Minuten vor Sonnenaufgang und Untergang in diesen Trompeten-Nagore geblasen. Davon sind die Monate Muharram, Safar und sonstige Trauertage ausgeschlossen. Auch an Neujahrstagen werden nach dem Abendsgebet und an Feiertagen beim Eintreffen des Neujahres und der Ankündigung des Fetsch-Festes und der Morgendämmerung im Fastenmonat diese Trompeten gespielt. Experten zufolge wurde das Spielen der Nagore-Trompeten Mitte des 9. Jahrhunderts eingeführt. Neben dem Mausoleum von Imam Reza befindet sich das wertvolle Museum von Astane Roze Razavi und eine gut bestückte Bibliothek. Ziel der Errichtung des Museums als Kulturhaus im Mausoleum ist die Ausstellung wertvoller und seltener Kulturgüter, die im Laufe der Zeit von Liebhabern der Prophetenfamilie dem Museum von Imam Reza geschenkt werden. Dieser Ort verfügt heute nach letzten Änderungen 1378 im Sonnenkalender und der Öffnung des neuen Museums über 11 Museumsgebäuden mit verschiedenen Themen. Die Bibliothek des Astane Roze Razavi ist eine der größten Bibliotheken Irans und des Nahen Ostens, die sich in der Stadt Mashhad befindet. Sie verfügt über 50 untergestellte Bibliotheken in dieser und anderen Städten Irans sowie eine Bibliothek in Indien. در قربت این لامکان بنگر که در یا خون شده ففاره ها گلگون شده لیلای بی دل را ببین از عشق تو مجنون شده در این غروب واپسین از چتر خورشید یقین نور حقیقت می چکد بر خاک مشکوک زمین.
Liebe Hörerfreunde, Nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Geriye-haye Tanhai, auf Deutsch Tränen in der Einsamkeit.
Sure. شبات شرم نداره، ای دل دنیا تسل نداره، شوری نداره دوام سردم با آن دل خوب دیدی چی کردم، سر میگذارم بر شانه غم دلیم گرفته باران منم، سر میگذارم بر شانه غم دلیم گرفته باران منم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Teil unserer Reihe über die Menschenrechte im Islam. Heutzutage ist sehr viel von den Menschenrechten die Rede. Die allgemeine Prägung von Menschenrechtsprotokollen und Abkommen wurde schon von vielen Kritikern beanstandet. Denn diese Abmachungen wurden aufgrund einer einseitigen Betrachtung des Menschen getroffen und reichen nicht aus. Außerdem bleiben viele Verträge über die Menschenrechte nicht mehr als schöne Sprüche und wurden nicht umgesetzt. Juristische Persönlichkeiten und Planer fordern, dass die Menschenrechte so umschrieben werden, dass alle verschiedenen Seiten des Menschen berücksichtigt und neben diesen Rechten auch die Pflichten festgelegt werden. Es leuchtet ein, dass wenn der Mensch sich keiner Instanz gegenüber für verantwortlich hält, auch nicht den wahren Sinn seiner Rechte nachvollziehen kann. Während dieser Serie, die eine kleine Zusammenfassung über die Menschenrechte aus islamischer Sicht war, wurde versucht nahezubringen, dass die islamischen Rechte auf der Würde des Menschen aufbauen. Rechte und Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaft richten sich hierbei nach den aus Gottes Sicht richtigen Grundlagen. Falsche Wertmaßstäbe, die sich nach Rassen und ethnischer Herkunft richten, werden abgelehnt und die Menschen, egal welcher Hautfarbe, als ein Ganzes gesehen, von denen jeder das einzige wahre Privileg besitzen kann, stärker im Glauben und gottesfürchtiger zu sein. Der Islam lenkt die Beantwortung der Bedürfnisse des Menschen in ausgeglichene logische Bahnen. Imam Ali ibn Hussein, auch unter dem Namen Imam Sajjad bekannt, hinterließ uns unter anderem ein Werk über die Rechte. Imam Sajjad a.s. ist der Großenkel des Propheten Gottes sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Angesichts der herrschenden Unterdrückung zu seiner Zeit hat er das islamische Wissen in seinen Gebeten weitervermittelt. Seine Gebetssammlung ist als Sahife Sajjadiyye bekannt. Seine Rechtslehren hat Imam Sajjad im Risala Huquq niedergeschrieben, nämlich der Rechtsabhandlung, die wir in unserem Beitrag immer wieder herangezogen haben. In dieser Abhandlung werden 50 Rechte beschrieben und wir haben sie, liebe Hörer, in 50 Beiträgen mit diesen näher bekannt gemacht. Imam Sajjad weist in dieser Abhandlung auf wichtige elementare Feinheiten hin, die für die Beziehungen zwischen den Menschen wichtig sind und sagt, dass deren Beachtung die Mindestvoraussetzung für ein intaktes Leben ist.
A.
In Wahrheit trägt die Rechtsabhandlung dieses Imams alaihi salam angesichts der wichtigen Rolle, die moralische Maßstäbe und Regeln in der Gesellschaft spielend, entscheidend zur Prägung der Moral der Menschen bei. Imam Sajjad hat in der Einleitung zu seiner Rechtsabhandlung daher geschrieben: Gott erbarme sich deiner. Wisse, dass Gott der Mächtige ist, der in jeder Lage und zu jeder Zeit über dich herrscht, für dich Pflichten festgelegt hat, die alle deine Organe und Gliedmaßen betreffen und jede Art des Handelns und Redens gegenüber Gott und dir selber, anderen und allgemein allen Gruppen der Gesellschaft gegenüber mit einbezieht. Aus diesem Grund mahnt Imam Sajjad die Menschen, dass Gott, der Schöpfer des Menschen und der gesamten Daseinswelt, ein Recht ihm gegenüber hat. Das wichtigste Recht Gottes gegenüber dem Mensch ist, dass der Mensch ihn anbetet und ihm dient und sich ausschließlich aufgrund von Erkenntnis und Liebe ihm zuwendet. Die Segensgaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat, wie die einzelnen Bestandteile und Organe des Körpers, von den Gliedmaßen bis zu den Augen und Ohren, besitzen ebenso Rechte, die der Mensch gemäß dem Islam beachten muss. Zum Beispiel besteht das Recht der menschlichen Hand darin, dass wir sie nicht für Abwegiges tun oder für eine Sünde und ein Vergehen einsetzen und sie nicht besüdeln oder für Diebstahl missbrauchen. Imam Sajjad alaihi salam hat auch für die sozialen Beziehungen des Menschen Rechte genannt und viele von diesen beachten wir Menschen überhaupt nicht. Zum Beispiel sind sehr viele Menschen heute egozentrisch, das heißt, nur wenige beachten die Rechte ihrer Freunde, Nachbarn und so weiter. Imam Sajjad jedoch sagt, dass der Mensch die Pflicht hat, seine Nachbarn und Freunde gut zu behandeln und ihnen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ein Hörer schrieb im Zusammenhang mit unserem Programm: Ich freue mich und empfinde Zuversicht, dass die religiösen Vorbilder auch nicht die geringste unserer Handlungen vergessen und alle Punkte bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen berücksichtigt haben. Er schrieb weiter: Imam Sajjad alaihi salam hat durch die Erklärung dieser Rechte die Voraussetzungen für ein sinnvolles und auf ein hohes Ziel ausgerichtetes Leben geschaffen und lehrt uns Freundschaft und Liebe. Imam Sajjad hat auch die Wiederbelebung von Rechten und der richtigen Heranformung des Menschen in der Praxis vorgelegt. Der Islam lehnt die Versklavung des Menschen ab, jedoch gab es zu jener Zeit noch Reste von Sklaventum. Zur Befreiung der Sklaven von ihrem sehr leidvollen Leben hat Imam Sajjad sie ihren Besitzern abgekauft und sie eine Zeit lang bei sich behalten, um sie zu lehren. Danach ließ er sie ganz frei. Einige der Sklaven, die er freiließ, haben, wie die Geschichte bezeugt, hohe menschliche Stufen erreicht und wurden sogar zu wichtigen Gelehrten. Sie haben nach ihrer Freilassung ihren Kontakt zu dem Imam beibehalten, um sich weiteres Wissen bei ihm anzueignen. Imam Sajjad hat mit diesen Maßnahmen menschenfreundliche Ziele vor Augen gehabt und wollte die Menschen charakterlich veredeln. Abschließend hoffen wir, dass wir die Lehren der geläuterten, auserwählten Führer in unserem Leben anwenden und die guten Früchte dieser Lehre ernten können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.